Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch heute dabei ist der Tobias Ruf, frisch aus den Bergen. Jetzt wieder in Rosenheim von Chiemgau 24. Ich grüße dich, Tobias.
Servus, Lukas. Hallo an alle da draußen.
Und wir haben aus gegebenen Anlass uns Verstärkung geholt für diese Folge. Es freut mich sehr, dass seit längerem mal wieder der Erik Willemsen dabei ist. Er berichtet vom Skiweltcup und vor allem auch mit Fokus auf Michaela Schifrin und das US-Ski-Team, unter anderem für die Associated Press. Ich freue mich sehr. Erik, hallo, servus, danke, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben gerade vorhin im Vorgespräch ein bisschen geredet. Eigentlich hätten wir diese Folge schon vor ein paar Monaten geplant, aber ja, nichts ist im Leben so schön planbar. Und mich hat es dann ja doch ein bisschen überrascht, dass dieser 100er an diesem Wochenende gefallen ist. Michaela Schifrin hat ihren 100. Weltcupsieg gefeiert im Slalom. In Sestriere hat sie diese Marke also dann letztlich übertroffen. Was für eine Sportlerin. Ich muss gestehen, Erik, nach dem, was davor war, nach dieser Vorgeschichte, nach den zwei Rennen am Freitag und am Samstag, wo sie doch auch mit den posttraumatischen Symptomen nach ihrem Sturz, nach ihrer Verletzung in Killington zu kämpfen hatte, wo sie dann am Samstag auch nicht mal den zweiten Durchgang erreicht hat, habe ich einen großen Denkfehler gemacht und mir gedacht, ob das heute so klappt im Slalom. Und immer wenn es, mir scheint es immer, wenn man diesen Denkfehler macht und Michaela Schifrin irgendwie abschreibt, dann und denkt, sie ist angreifbar, genau dann gewinnt sie. Wie hast du den 100er am Sonntag miterlebt?
Ja, eigentlich, Lukas, ziemlich ähnlich wie du. Nach dem, was am Freitag und Samstag passiert ist, hatte ich mir auch gedacht, das wird am Sonntag nicht sein. Und ich habe schon im Rennkalender vorausgeschaut und die nächste Technikrennen, die wären mal wieder in Åre in Schweden gewesen. Ah. Gut, wir wissen natürlich alles, was dort vor 2 Jahren passiert ist. Ich denke, es wird wohl wieder so kommen, dass sie jetzt diesen Meilenstein dort setzt, wo sie dann vor 2 Jahren den berüchtigten Ingemar Stenmark-Rekord gebrochen hat. Also ich war eigentlich schon mit der Gedanke bei, in ein paar Wochen wird das wohl stattfinden. Aber dann ist eben was passiert und ich habe das sehr interessant gefunden, weil Kilian das auch angemerkt hat, Kilian Albrecht, ihr Manager, hat gestern im ORF-Interview gesagt, eigentlich war er froh, dass die Michaela dann am Samstag die Qualifikation dann nicht geschafft hat. Warum? Das Erste, was sie getan hat danach, ist, nachdem sie eben keinen zweiten Lauf mehr hatte, sie ist zum Trainingshang gegangen und ist Slalom trainieren gegangen. Und das hat sie sicher gebraucht, um ein bisschen an Sicherheit zu gewinnen. Ja gut, das vorher zu Recht angemerkt, denke ich, sie war weit, weit weg von irgendeine Form, die wir normal von ihr kennen. Auch in Riesentorlauf ist sie natürlich normal eine der Spitzenläuferinnen, ist auch Rekordhälterin bei den Damen, wenn es auf die Siege ankommt. Und ja, was wir Freitag, Samstag gesehen haben, das war so weit weg von dem, dass ich mich selber gefragt habe, wieso tut sie sich das an? Wieso? Für das Auge der ganzen Welt, weil das war wirklich schmerzhaft zu sehen und sicher am Samstag. Sie hat sich am Freitag irgendwie im Fernsehinterview noch ziemlich groß gehalten beim ORF und gesagt, naja, es ist für mich ein großer Schritt jetzt. Es sieht zwar nicht so aus, aber es ist ein wichtiger Fortschritt für mich, dass ich überhaupt gestartet bin. Danach hat sie noch beim Schweizer Fernsehen ein Interview gegeben und ist sie dann auch schon in Tränen ausgebrochen. Also so groß war der Schritt dann letztendlich doch nicht. Ja, wie sie es dann eben den Schalter in weniger als 24 Stunden doch so umlegen kann und wirklich zwei wirklich sehr starke Läufe hinlegt und ein Slalom nicht bei Zufall mal wirklich mit großer Abstand gewinnt nach Halbzeitführung. Ja, das ist eigentlich großartige Klasse. Und ich denke, das zeigt auch Schifrin aus, genau wie du sagst. Manchmal, wenn man nicht rechnet, dass etwas passiert, dann ist sie plötzlich da und dann schöpft sie und dann holt sie irgendwo ihre Kraft doch wieder her und das ist dann das Ergebnis, was wir gestern gesehen haben. Ich glaube, das macht auch, ist einer der Aspekte, was ihr natürlich zu einer der Größe dieser Sportart macht.
Das, was du jetzt angesprochen hast, erinnert mich ein bisschen an einen Rafael Nadal. Wenn er ein Match zu schnell gewonnen hat, ja, dann hat er dem Coach gern noch, sogar vor dem Handshake noch gesagt, bitte buch mir jetzt noch einen Trainingsplatz. Ich will noch ein paar Bälle schlagen. Das war mir zu wenig heute. Das ist irgendwie, buch mir bitte noch die Trainingspiste. Ich will noch ein paar Schwünge Slalom fahren. Herrlich, ja. Und Was mir jetzt im Nachhinein erst gekommen ist, das ist ja erst am Sonntag am Abend herausgekommen, Ihr Freund Alex Kilde oder Ihr Verlobter Alex Kilde ist operiert worden am Samstag. Also du scheidest da im ersten Durchgang aus, bist dann schon auch damit beschäftigt, ja, das irgendwie zu verarbeiten und dann gleichzeitig, ich meine, ja, bist du natürlich auch in Gedanken dort, finde ich. Also das muss irgendwie ja auch mit reingespielt haben und ja, also irgendwie, ja, ist mir erst im Nachhinein gekommen, am Sonntagabend, hey, damit hatte sie quasi auch noch ein bisschen, ja, sicher ein paar Gedanken.
Das erinnert mich zu Recht, dass du es anmerkst, Lukas, weil es erinnert mich enorm an, was in Flachau passiert ist, letzte Saison natürlich. Das war am Dienstagabend das Nachtrennen und das war 2 oder 3 Tage, nachdem Kilde so schwer gestürzt war in Wengen. Und da war sie natürlich, da ist sie sogar noch schnell ins Krankenhaus in die Schweiz gefahren und genau wieder rechtzeitig vor das Rennen in Flachau angekommen. Und gewinnt dann mit 2 super Läufe. Also irgendwie hat sie schon die Qualität, dass sie das dann doch ausblenden kann. Obwohl sie dann auch damals nach dem Rennen sehr emotional war, weil sie natürlich mit ihren Gedanken doch eher bei ihm war als beim tatsächlichen Skifahren. Aber trotzdem, die Leistung abruf unter solchen Umständen, das kann sie. Das hat sie jetzt mehrfach bewiesen.
Ich muss zugeben, ich habe schon für November eine größere Geschichte im Standard geschrieben. Da habe ich versucht, 5 Siege rauszupicken aus ihrer Karriere, die irgendwie auch ihren Erfolgslauf erklären. Da kam irgendwie raus, also ich habe mit Marlies Reich gesprochen, mit Alexandra Meisnitzer, auch Katharina Liensberger haben da sehr, sehr tolle Worte gefunden, finde ich. Und da ist irgendwie auch rausgekommen nochmal, Schifrin ist irgendwie die Einzige, die auch das Material so zum Maximum verwenden kann, dass sie, ja, dass sie das auch ausnutzt, dass sie das auch wirklich für sich nutzt. Dass sich der Ski wirklich schön durchbiegt und sie dadurch quasi einen Rebound bekommt. Das kommt in dieser Geschichte auch ganz gut rüber. Falls das noch wer nachlesen will, würde ich mich sehr freuen. Sie ist auch sehr vielseitig, weil sie einfach auch in Speedrennen binnen kürzester Zeit irrsinnig schnell war. Alexandra Meisnitzer sagt, Schifrin ist überhaupt die athletischste im ganzen Feld. Also das kommt auch noch dazu, dass sie körperlich richtig fit ist. Und was Michaela Kirchgasser mir gesagt hat, auch noch für diese Geschichte, was die Gegnerinnen auch zermürbt, ist, dass sie eigentlich nie ausscheidet, dass sie sehr selten Fehler einbaut in ihren Läufen, dass das auch dazu beiträgt, dass man dann eigentlich denkt, man fährt da gegen eine unbezwingbare, unbesiegbare. Was aber dann ich sehr interessant gefunden habe am Sonntag jetzt, dass Schifrin dann gesagt hat in einer ersten ja, Reaktion auch, glaube im ORF war es dann, die Erwartung ist immer an mich, dass ich gewinne. Aber es ist überhaupt nicht so leicht, wie es wirkt, wie es ausschaut. Und in diesem Moment, Tobias, vielleicht magst du dann auch was dazu sagen, gerade in diesem Moment, bei diesem Meilenstein, denkt sie an die Konkurrenz und sagt und nennt auf einmal Camille Rast, also hey, die sind alle Weltklasse-Athletinnen. Camille Rast, Federica Brignone sowieso, die Breezy Johnson, die inspiriert mich auch, nennt da quasi direkte Konkurrentinnen, okay, Breezy Johnson jetzt nicht der direkte Konkurrentin, als Ikonen und als die Spitze ihres Sports. Das finde ich halt auch irgendwie bezeichnend für sie. Tobias, magst du dazu was sagen oder generell zum Meilenstein von der Michaela Schifrin und zu ihrem Rennen vom Sonntag?
Naja, als Aspekt Konkurrenz ist, dass sie die Konkurrenz auch dahin gebracht ist, wo die Konkurrenz jetzt ist. Wir sehen es vor allen Dingen im Slalom, was Petra Vlhová und Michaela Schifrin dort für neue Standards gesetzt haben, ist meiner Meinung nach auch, sehen wir daraus heute noch Auswüchse und Entwicklungen. Das heißt, ob es jetzt Athletinnen wie Wendy Holdener oder Lena Dürr als Beispiel, die länger mit dabei waren, die haben genau gewusst, hey, wir müssen hier, wenn wir irgendwie überhaupt noch irgendwann die schlagen wollen, müssen wir sowas von zulegen und auch unser ganzes Herangehen an unsere Skikarriere irgendwie umstellen. Also bei Lena Dürr zum Beispiel, die viele Jahre auf 2 Disziplinen parallel nebenbei noch gesetzt hat, die hat irgendwann gesagt, wenn ich jemals in meiner Karriere über einen gewissen Zeitraum gute Resultate erzielen will, dann setze ich alles auf die Karte Slalom. Während Vlhová für eine kurze Zeit, Schifrin für eine längere Zeit immer sehr vielschichtig unterwegs waren. Aber diese Slalom-Spezialistinnen, die wussten genau, wir müssen im Slalom all in gehen, um überhaupt an dieses Level, das Schifrin in erster Linie gesetzt hat und Vlhova dann nachgezogen ist, um da überhaupt ranzukommen. Und daraus resultieren jetzt auch unsere Young Guns, wie ich so schön sage, junge Athletinnen wie eine Srinka Ljutic, eine Emma Eicher, die stärker wird, eine Kamil Rass, die ja noch einige Jährchen jünger ist, die wussten halt dann auch, wo liegt denn überhaupt der Maßstab, wo liegt die Latte. Das heißt, wie auch Rafael Nadal, schönes Beispiel, Federer, er, Djokovic haben das Level so hoch gesetzt, dass die anderen im Endeffekt wussten, wo ist die Benchmark. Und dieser Blick fürs große Ganze, den hat Schifrin in dieser Zeit, glaube ich, schon auch entwickelt. Dazu weiß Eric dann sicher mehr, aber sie weiß schon, was links und rechts von ihr passiert. Also es gibt ja viele im Sport, wir hatten es, als es um das Thema Rücktritt Johannes Tinius Bö im Biathlon geht, der so in einem Level mit Michaela Schifrin spielt, der auch nur 1,5, 2 Jahre älter ist. Also die sind alle schon ewig mit dabei, es sind die Besten ihres Fachs und haben Rekorde vielleicht für die Ewigkeit aufgestellt. Und Johannes Tinius Bö war immer einer, der so ein bisschen dieses Vorurteil widerlegt hat, um absolut top zu sein. Ich hatte es letzte Woche über Linsberger, muss ich zu mir gnadenlos sein, muss zur Konkurrenz gnadenlos sein. Und das ist ein Aspekt, den ich bei Schifrin zu keiner Zeit wahrgenommen habe. Zu sich gnadenlos, was den Aufwand angeht und was die Anforderungen angeht, ja. Aber dieser Blick für die Konkurrenz und dieses Anerkennen, wenn andere besser waren, absolut vorbildlich. Und deswegen hat sie nicht nur sportlich da Standards gesetzt, sondern auch, was das Verhalten, wenn die Rennen mal vorbei sind, angeht. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt. Und also wenn es noch den allerletzten Beweis ihrer Vielseitigkeit und ihrer Klasse Bedarf hatte, schaut euch die Bedingungen an. Was war denn das für eine Strecke in Sestriere? Also dieser zweite Durchgang war ja wahnsinnig schwer zu fahren. Und sie steht da oben. Glaubst du, Eric, wir wissen es natürlich alle nicht, glaubst du, Eric, sie hatte, als sie da oben stand, die 100 im Blick oder einfach nur dieses, ich will mal wieder da vorne rankommen? Ich glaube nämlich Zweiteres.
Ja, auf jeden Fall, Tobias, ohne dass wir dass Sie jetzt im Moment fragen können, bin ich davon überzeugt, dass das der Fall ist, weil der 100 eigentlich sowieso nicht, ja, natürlich spielt sie eine große Rolle und ich habe vor der Saison mit ihr ausführlich sprechen können, damals beim Atomic Media Day, und da habe ich natürlich über diese 100er gefragt und sie sagt, ja, für mich ist es nicht so wichtig, aber ich spüre, dass es für meine ganze Umgebung so wichtig ist. Für den Skisport ist es wichtig, aber natürlich auch für Sponsoren, für den amerikanischen Skiverband, für die alle ist es enorm wichtig. Und aus ihr heraus entsteht dann den Druck nicht, dass sie für sich den 100er reinfahren soll, aber dass sie nicht andere enttäuscht, dass sie den 100er noch immer nicht geholt hat. Und das steckt enorm bei ihr drin. Und ich glaube, dass sie jetzt enorm erleichtert ist einfach, dass das jetzt, das Thema ist erledigt. Ich weiß nicht, jetzt haben wir bei 100, was ist jetzt der nächste Benchmark? Was ist jetzt der nächste Rekord? 150? Na gut, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber was ist die nächste Zahl? Worauf arbeiten wir jetzt hin? Also ich glaube, dass sie sehr erfreut ist, dass das Thema erledigt ist. Und wo ich das jetzt erzähle, erinnert mich das auch zurück an vor ein paar Jahren in Zagreb, hat sie einen Slalom, da hat sie in dem Moment 7 Slaloms hintereinander gewonnen und sie hat nur noch einen gebraucht, dann hat sie einen Rekord von Janica Kostelic eingestellt und das in Zagreb, das wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte gewesen. Aber schon früh im ersten Lauf federt sie ein. Also ich stehe unten im Zielraum und ich sage, ja, jetzt gewinnst alles und jetzt passiert das. Und sie war wirklich angezieft. Sie sagt, na, ich bin wirklich angezieft, aber eigentlich bin ich auch wieder erleichtert. Ja, wieso das? Ja, jetzt hört endlich das Frage nach diesem 8. Sieg in Folge hört auf. Und sie hat so erleichtert ausgesagt, ja, das Thema ist jetzt vom Tisch. Nächstes Rennen gehen wir wieder weiter. Und von da an hat sie natürlich auch wieder weiter gewonnen. Aber sie war so erleichtert, dass der Druck, den anderen sie auferlegt haben, dass sie davon erlöst war. Und ich glaube, das wird mit diesem 100er genauso sein. Und das ist natürlich eine enorme, gut, ich nehme an, dass sie auch ein bisschen die Social Media gefolgt haben, enorme, auch Werbetrommel ist da gerührt worden, jetzt wo natürlich alle Sponsoren groß das MIG-100-Logo in die Welt schicken. Also ja, für den Sport ist es wirklich ein großartiges Ereignis jetzt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Google den Namen Schifrin eingegeben habt. Und was dann passiert?
Ja.
Da kommt wirklich so ein Konfetti-Regen nach unten mit kleinen Cartoons von Skifahrer und Hunderte und Bergen und so. Also es ist, ich meine, wenn Google das macht, dann ich glaube, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass wir wirklich mit einem großen Ereignis hier zu tun haben.
Ja, ja, absolut. Dieser Satz, um andere nicht zu enttäuschen, das ist, glaube ich, beschreibt sie sehr, sehr gut. Weißt du, in diesem Moment, ich mache es nicht für meine eigene Vita und meine eigene Biografie, sondern ich, gerade in Killington, ich will, da kommen die alle wegen mir und ich will die nicht enttäuschen.
Ja,
und,
gut, sie mag eigentlich überhaupt nicht, es klingt komisch, wenn man so oft gewinnt, aber sie mag natürlich überhaupt nicht im Vordergrund stehen. Also, es gibt so viele, gut, ich habe das Glück, dass ich ihr seit Anfang ihrer Weltcup-Geschichte sehr nahe folgen können, aber es gibt so viele Beispiele, wo sie eigentlich froh war, dass sie mal nicht ins Rampenlicht gestanden ist, dass vor Jahren, als Lindsay Vonn nach ihrer sovielsten Verletzung wieder zurückgekommen ist, dass ich ihr gefragt habe, die Michaela gefragt habe, wie geht's ihr dann damit? Jetzt ist die Lindsay wieder da. Super. Je früher, dass sie anfängt, desto besser. Wenn die fährt, das ist eine Show, das will jeder sehen, jeder mit ihr reden und dann lassen sie mich ein bisschen mehr in Ruhe. Und ich bin eigentlich eine ruhige Person, sagt sie. Mir ist das viel lieber. Und ich glaube, solche Sachen, das zeigt mir schon aus, wer sie ist. Und ja, es ist eine, das ist auch ihre Persönlichkeit. Sie wird sich selber nicht sehr zurückhaltend. Und ich weiß nicht, wenn ich da noch eine kleine Anekdote erzähle, das ist vielleicht noch nett, um ihr kurz nochmal zu zeigen, wer es eigentlich ist. Sie hat ja in Burke Mountain hat sie ja aus diesem Skigymnasium hat sie ja studiert. Und sie hat mir erzählt, dass sie dort oft das Mittagessen ausgelassen hat. Und ja, wieso das denn? Ja? Sagt sie, wenn ich essen gehen wollte und es war in dem Moment niemand mit mir, also meine Freunde waren schon und die gingen der später und ich war alleine, dann habe ich mir eigentlich nicht wirklich zugetraut, in diesem Aula hineinzugehen, in diesem Essenssaal und dann, weißt du, dann ist da so ein Buffet und du gehst da mit dem Dienblatt und dann lädt sie da den Essen auf und dann steht sie dort und ja, eigentlich alle Tische besetzt. Hier und da ist noch ein Stuhl frei, aber ja, wo soll ich jetzt hingehen? Und wenn dann niemand sagt, hey Michaela, hier ist noch Platz, jetzt gehen, dann ist Ich hätte mich nicht zugetraut, irgendwo hinzugehen und sagen, ja, darf ich mich da dazusetzen? Dann hat sie gesagt, dann bin ich einfach manchmal einfach nicht essen gegangen, um diesen Moment auszuweichen. Also irgendwie zeigt das für mich sie ist eine sehr zurückhaltende Persönlichkeit, die, ja, was für mich eigentlich die Leistung, die sie dann auf diesem Bühne und immer in den Spotlights bringt, eigentlich noch umso größer macht eigentlich für meine Wahrnehmung.
Lukas, ich hätte ein paar so allgemeine Fragen an Eric, weil mich diese
auf jeden Fall.
Personalie Schifrin total interessiert und wenn wir einen hier haben, der so nah dran ist und sie vergleichsweise wirklich gut kennt, sollte man die Chance, glaube ich, nutzen. Gehe ich jetzt auf das Thema Google zurück oder aufs Internat? Ich fange mal mit dem Internat an. Wann hattest du denn, Eric, beruflich zum allerersten Mal mit Michaela Schifrin zu tun und wusstest du in diesem Anfangsstadium schon, da kommt jemand, dass sie jetzt diese Zahlen aufstellt? Klar kann man das nicht voraussehen, aber wusstest du damals schon, da kommt jemand, über den werde ich wahrscheinlich noch öfter berichten. Wie war denn der allererste Kontakt? Wann ist dir der Name Schifrin so wirklich beruflich untergekommen?
Das erste Mal, dass ich Michaela Schifrin begegnet bin, das war in einer Kirche. Und Lukas weiß das wahrscheinlich, die Kirche war damals noch das Pressezentrum vom Rennen in Lienz. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so. Damals war das, ich glaube, die Dominikanerkirche in Lienz. Das war das Pressezentrum und das war 2011. Das war überhaupt das erste Rennen, das ich von ihr gesehen habe. Aber das war gleich das erste Mal, dass sie aufs Podest gefahren ist. Da hat sie Startnummer 40 und im ersten Durchgang hat sie sich weit vorne gefahren und dann im zweiten Durchgang ist sie Dritter geworden. Und ich weiß nicht, dass ich da von meinem damaligen Chef von AP in London, der hat mir sofort eine Nachricht geschickt, Eric, take care, this is something big, hat er mir geschrieben. Also was hier passiert ist, das ist wirklich großartig. Jetzt hat sie ein paar Wochen vorher schon in Aspen, war sie schon mal Achte geworden und das war eigentlich ein paar Monate, nachdem sie überhaupt im Weltcup debütiert hat. Also das war mein erster Kontakt und sofort auch die Idee, okay, das ist was Großes. Und damals war ich so, das wird die neue Lindsay Vonn. Das war damals schon auch in den amerikanischen Medien, weil sie hatte schon daher auch viel, aber auf nationaler Ebene ist natürlich schon viel Rennen gewonnen, weil, glaube ich, Slalom, amerikanischer Slalom-Champion, also man wusste schon, wer sie war. Und damals ist mir das auch erstmals bewusst geworden, aber ich habe eigentlich sofort gespürt, damals, das ist nicht die neue Lindsay Vonn. Das ist eine komplett andere Person hier. Die war so bescheiden, so zurückhaltend, so auch überwältigend von, dass sie da jetzt so steht. Dass sie eigentlich, sie weiß eh, dass sie es kann, weil sie es, das Selbstvertrauen hat sie schon. Und sie hat so viel, als Kind so viel und so zielgerichtet trainiert, dass sie schon weiß, was sie drauf hat im Slalom. Aber trotzdem, dass sie in dem Moment dort als 16-, 17-Jähriger gestanden ist, das hat sie natürlich total überrascht. Aber sie war da so demütig, dass sie das erleben darf. Und das war für mich irgendwie ein Kennenlernen mit einer Person, die sich danach auch nur so bestätigt hat. Sie ist einfach demütig. Sie ist eigentlich froh, dass sie das machen kann. Sie ist nicht, hey, schau, hier bin ich und ich leiste das. Aber ja, die anderen sind super und ich bin froh, dass ich vielleicht ab und zu auch gewinnen kann. So denkt sie, was natürlich die Wahrheit ein bisschen verdreht. Aber das ist ihr Zugang. Und eigentlich, gut, wie du zu Recht sagst, Tobias, das konnte man damals natürlich nicht erahnen, wie das weitergeht. Aber ihre Coaches haben mir damals schon gesagt, ja, die ist so bodenständig. Natürlich, ihre Mutter Eileen war damals dabei und ist nicht immer dabei. Und die hat natürlich auch immer dafür gesorgt, dass die junge Michaela, dass es ihr nichts fehlt, aber auch, dass sie total bodenständig bleibt, dass sie überhaupt keine Chance kriegt, da irgendwie abzuheben oder sich von der Umwelt zu viel zu beeinflussen lassen, dass sie jetzt eben die neue Lindsay Vonn werden würde, was sie nie wollte und auch nie geworden ist natürlich. Mit allem Respekt muss ich auch in einem Satz dazu sagen, für Lindsay Vonn, mit der ich auch sehr gute Zusammenarbeit über all die Jahre gehabt habe. Aber ist halt eine komplett andere Persönlichkeit. Das ist das Einzige, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Also ja, das war der erste Kontakt und von da aus, ja gut, ja, hat sich das Bild eigentlich immer bestätigt und auch wie viel sie dann gewonnen hat. Sie hat immer Zeit gehabt. Ihre Anfangs sind immer mehr geworden. Anfangs war ich einer der wenigen, der immer nach Rennen bei Michaela gestanden ist, weil die andere Journalistin, in Österreichs Presse sind natürlich dann eher bei Marley Shield oder so gestanden, wäre, weil die dann gerade auch gewonnen hat oder am Podest war. Und ich war dann oft noch der Einzige, der noch mit Michaela geredet hat. Ja, daraus hat sich, glaube ich, schon ein beidseitiges Respekt entwickelt, glaube ich, was dann in späterer Folge auch seine, in dem Sinne gut seine Früchte getragen hat, dass man immer einen guten Zugang gehabt hat und sie auch immer, wenn es irgendwie geht, auch Zeit genommen hat, um meine Frage zu beantworten. Und nicht einfach zu beantworten, aber auch darüber nachzudenken, bevor es eine Antwort gibt. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwann mal was gesagt hat. Sie sagt, ja, was ist das jetzt? Da kriegst du immer eine Antwort, darüber nachgedacht ist. Und auch das sagt viel über die Person Michaela Schifrin aus, glaube ich. Dass sie unter alle Umstände überlegt, was sie sagt und respektvoll eben mit ihrer Kollegin auch umgeht und sich in der Richtung immer so äußern wird.
Gibt's denn irgendeinen Punkt oder eine Phase in der Karriere? Jeder Mensch natürlich verändert sich. Das ist ganz klar, das ist ganz normal. Vielleicht vorneweg, hat sie sich im Vergleich zu der jungen, noch relativ unbekannten Michaela Schifrin, hat sie sich stark verändert?
Sie hat sich im Laufe der Jahre schon ein bisschen geändert. Und eigentlich, das hat sie später auch mal zugegeben, so nachdem sie die Olympia-Goldmedaille in Sochi gewonnen hat, da hat sie ein bisschen die Idee gekriegt, von okay, jetzt, dann ist doch die Idee reingeschlichen, okay, jetzt bin ich eine. Und dann hat sie im ersten Rennen der nächsten Saison in Sölden eben hat sie erstmals einen Riesentorlauf gewonnen, zeitgleich mit Anne Fenninger übrigens. Und damals hat sie später gesagt, da habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt gewinne ich auch einen Riesentorlauf, ab jetzt läuft's. Und ab dann ist es eigentlich daneben gegangen, ein paar Monate lang. Und dann hat sie, gut, ich muss die Resultate nachschauen, aber dann ist es plötzlich Slalom in Levi, glaube ich, 11. oder 12. und dann irgendwo Riesentorlauf 14. oder so. Und am Ende des Jahres hat sich das Team dann auch von dem langjährigen Trainer Roland Pfeiffer verabschiedet. Sicher nicht, dass er daran schuld war, weil er hat sicher Michaela gebracht zu dem, was sie auch geworden ist. Aber da ist es irgendwie fast daneben gegangen, aber gut, sie hat immer ein sehr gutes, sehr starkes Team um sich herum gehabt, das solche Entwicklungen, glaube ich, auch immer gecheckt hat und auch rechtzeitig dann eingegriffen hat. Aber das war das erste Mal, dass ich sage, okay, jetzt hat sie schon ein bisschen sich geändert, aber dann auch wieder die Kurve gekratzt und eigentlich, glaube ich, eher weitergemacht auf die Ebene, wo sie vorher war.
Also die gesunde Watschen, wie man in Bayern sagt, in Österreich vielleicht auch. Das heißt, dass du, wenn du, es geht nur nach oben, geht nur nach oben. Und dann läuft es mal nicht so. Und aus dieser Phase musst du rauskommen. Und wenn du da rauskommst, dann ebnet das im Endeffekt den Weg. Also so schon als einschneidendes Erlebnis zu sagen, es geht nicht von selbst, der Aufstieg ist nicht unbegrenzt, sondern ich muss halt auch mal schauen, dass ich durch solche Phasen durchkam, die es ja in ihrer Karriere durchaus auch gab.
Genau, absolut. Richtig.
Das Interesse in den Vereinigten Staaten. Ich meine, die Konstellation ist ja ungewöhnlich. Du bist Niederländer, wohnst in Wien, berichtest nicht nur über Michaela Schifrin, aber schon sehr, sehr viele Jahre gezielt auch für eine amerikanische Presseagentur über auch das US-Skifahren. Welchen Stellenwert hat es denn in den USA? Ist sie da,
Ja.
ist sie, könnte sie, sorry, dass ich nochmal frage, wenn Michaela Schifrin durch eine US-Großstadt laufen würde, von 100 Leuten, jetzt nur so ein Gefühl, Eric, wie viele Leute würden Sie erkennen?
Das ist eine gefährliche Frage.
Ja.
Das werden leider nicht viel sein, und das ist der Tatsache geschuldet, erstens, dass Skifahren in Amerika wirklich keine große Sportart ist, so sportverrückt wie die Vereinigten Staaten sind. Skifahren ist natürlich da sicher nicht irgendwo an oberster Stelle zu finden. Was noch dazu kommt, ist, dass Skifahren in Amerika immer sehr schwierig zu folgen ist im Fernsehen oder im Livestreams. Wenn du Social Media hast, das ist echt unfassbar, wie viele Leute es schauen wollen, aber sagen, ja, wo kann ich es jetzt sehen? Und dann ist es auf Peacock, und dann ist es auf Livestream.com, und ich weiß nicht alles, wie es heißt. Es ist immer anderswo, und Leute können es oft gar nicht finden. Auch das sagt etwas über den Stellenwert für diese Sportart. Was schon ist, ist natürlich, das haben wir mit Lindsay Vonn gesehen, mit Bo de Miller gesehen, wenn sie wirklich zum Stars werden, die auch in der High Society auftreten, und dann wird es natürlich eine andere Geschichte, weil dann wirst du auch von anderer Art von Medien natürlich aufgegriffen, dann wirst du dort präsentiert. Lindsay Vonn, die natürlich mit Tiger Woods eine Beziehung gehabt hat, dann kommst du doch auf eine andere Ebene rein, wenn es um Skifahren geht. Ja, klar, sie wird natürlich regelmäßig eingeladen, damals bei David Letterman den 10 Millionen Amerikaner das, aber um deine Frage zu beantworten, ob die Michaela dann die nächste Woche auf der Straße auch immer noch wiedererkennen würden, ich wage es zu bezweifeln. Also in dem Sinne, ja, ist das mit Vorsicht zu genießen, der ganze Aufschwung, der das amerikanische, sicher das amerikanische Frauenteam natürlich in der Wahnsinnssaison. Und weil du vorher schon auch angesprochen hast von deine Teamkollegen und Kolleginnen mitziehen, das ist natürlich, was genau dort auch passiert ist. So viele, die sich immer matchen können mit Michaela Schifrin, das hat sicher eine Paula Molsson gebracht, wo sie jetzt ist, Nina O'Brien, eine Katie Hensien, die diese Saison schon ein paar gute Ergebnisse abgeliefert hat. Also in dem Sinne, ja, innerhalb des Sports hat das so eine Auswirkung, da draußen leider weniger, als was sie verdient hätte, lasse ich mal so formulieren.
Ja, sie würde wahrscheinlich in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, zumindest in Süddeutschland, wahrscheinlich mehr erkannt werden als in den
Das auf
USA
jeden Fall.
selber. Naja, auch irgendwie paradox, aber mein, wenn eine Nischensportart da ist, dann ist es halt so. Aber in der Skibubble selber in den USA wird sie eine herausragende Stellung haben. Kann ja nicht anders sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du siehst auch bei aller Initiative, die irgendwie sind, wo sie irgendwie etwas mit Michaela in Verbindung bringen können, dann wird sie natürlich auch da gebracht, ob es irgendein Fundraising gibt oder ob es irgendwo ein Skigebiet ist, was gerade eröffnet, dann schauen sie natürlich, dass sie da irgendwie mit der Foto von der Michaela bewerben können. Also natürlich, sie ist absolut das Aushängeschild dieser Sportart. Das ist jetzt, steht jetzt außer Frage.
Du hast es vorweggenommen, es waren sechs Damen, sechs US-Amerikanerinnen. Ich glaube, es war am Freitag oder war es am Samstag, in einer der zwei Riesenslaloms. Es waren sechs Amerikanerinnen im zweiten Durchgang. Das ist ein Wahnsinn. Also, das zeigt ja, wie sich dieses Team entwickelt hat in den letzten Jahren. Schifrin hat natürlich in vielen Bereichen ihr eigenes Ding gemacht und auch machen müssen. Wie viel ist sie ihren eigenen Weg gegangen? Wie viel ist dann diese Integration des Teams? Ist die erst in den letzten Jahren? Weil irgendwie in den letzten Jahren hat man gemerkt, da bewegt sich mehr. Hat sich das erst entwickelt, dass sie auch mit diesem Team mehr eins geworden ist? Wie beurteilst du denn da die Entwicklung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Tobias, weil ich sehe das genau, wie du es eben geschildert hast, dass sie sicher am Anfang der Karriere hat sie vor allem mit ihrem eigenen Team trainiert. Da hat es leider auch nicht so viel andere Fahrerinnen gegeben, mit denen sie sich wirklich messen konnte. Da hat sie natürlich damals eine Paula Molson war damals noch nicht auf dem Niveau, was sie jetzt hat. Du hast eine Resi Stiegler gehabt oder eine Lila Lapagna, die jetzt für Slowenien fährt. Aber die haben natürlich alle Michaela Schifrin bei Länge das Wasser nicht reichen können. Und wenn du jeden Trainingslauf mit 2,5 Sekunden Vorsprung gewinnst, ja, das motiviert dich weiter nicht. Also sie ist eher eben, wie du sagst, ihr eigenes Ding durchziehen. Das hat sie sicher gemacht. Aber, und das stimmt auch, dass sie sicher in den letzten Jahren, in dem Sinne viel mehr mit dem Team zusammen trainiert hat. Da hat es auch viel mehr Möglichkeiten gegeben. Da hat es auch eben, weil immer mehr Fahrerinnen gekommen sind, die sich mit ihr matchen konnten, und sie haben sich irgendwie gegenseitig gepusht, und das ist sicher eine Entwicklung, die ich denke in den letzten 4-5 Jahren sehr sehr aktuell geworden ist und die wovon ich denke Michaela Schifrin selber profitiert hat, aber natürlich das gesamte Team. Und wenn du jetzt sagst, es ist ja sechs im zweiten Durchgang, wir haben das erste Rennen dieser Saison in Sölden. Das war das beste Riesentorlauf-Ergebnis der amerikanischen Damen seit über 30 Jahren. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das mit zwei Läuferinnen, die das erste Rennen nach mehr als einem Jahr Verletzungspause hatten. Das kommt nicht einfach so aus der Luft fallen. Das ist, weil sie sich gegenseitig pushen. Und ich glaube, das ist ziemlich ähnlich, das ist zwar ein Riesensprung, aber auch gar nicht so weit eigentlich, was man bei das Herrenteam der Schweiz sieht, wo man sich auch an einer Marke Odermatt hochziehen kann und da sogar arrivierte Läufer wie ein Thomas Tumler plötzlich eine Medaille gewinnen kann bei den Weltmeisterschaften, weil er sich auch in diesem Team mit aufziehen kann an all die jungen Leute, die aufkommen und wahnsinnig performen und sich wahnsinnig messen und auch jeden Trainingslauf gewinnen wollen. Davon profitiert ein ganzes Team, und das sieht man sicher bei den amerikanischen Damen sehr stark in den letzten Jahren.
Der tragische Tod des Vaters. Welche Rolle glaubst du, dass er heute noch spielt, damals gespielt hat? Wie hat sie sich denn dadurch verändert? Also das war ja schon eine extrem schwierige Geschichte. Wie sind denn deine, ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her, wie sind deine Erinnerungen daran und was hat sich daraus in der Entwicklung von Michaela Schifrin ergeben?
Es ist genau 5 Jahre her übrigens, dass das passiert ist. So, ja, stimmt. Ja. Nein, stimmt. Es ist. Sie hat irgendwann mal gesagt, dass die größte Verletzung, die sie in ihrer Karriere jemals haben kann, die hat sie schon hinter sich, weil es war der Tod ihres Vaters. Also sie sagt, was immer jetzt auch noch passiert, was immer für Verletzungen sie kriegen, schlimmer als das wird es nicht mehr werden. Und ich glaube, das drückt auch aus, was es für sie bedeutet hat, weil ihr Vater war natürlich die große Kraft, aber auch eher im Hintergrund. Die ihre Mutter, die Aline, die sehen wir immer, die ist Teil vom Team, die ist immer dabei, und der Vater war irgendwie der große Rückhalt, wortwörtlich der große Rückhalt im Hintergrund, der alles auch organisiert hat, der an den Fäden gezogen hat und der natürlich bei wichtigen Rennen auch immer mit seiner Fotokamera, ich glaube, wir kennen das Bild, auch dabei war. Dass der plötzlich weggefallen ist, das hat ihr natürlich komplett aus der Bahn geworfen, und natürlich auf persönlicher Ebene, aber auch im Skifahren, weil sie hat gesagt, irgendwie hat ihr das mental auch so zugesetzt, dass sie sich so schwer mehr konzentrieren konnte, und sogar am Ende des Jahres, das ist im Februar passiert, und sie hat irgendwie im Herbst hat sie nicht immer Probleme gehabt, dass sie sich für einen ganzen Lauf konzentrieren konnte. Sie hat ein Riesentorlauf vor sich gesehen. Sie hat natürlich besichtigt, sie wusste genau, wie sie die Tore anfahren soll, aber dann ist die Fahrt halb runter, und dann hat sie es nicht mehr gewusst, dann war es weg, einfach weil sie sich nicht mehr fokussieren, nicht mehr konzentrieren konnte. Also da hat sie wirklich einen wahnsinnigen inneren Kampf überstehen müssen oder gewinnen müssen, muss ich sagen. Und ich glaube, dass sie das großartig geschafft hat und dass sie, ja, das wird für immer natürlich ein schwieriger Punkt bleiben. Das wird immer ein gefühlvoller, ja, ein Erlebnis bleiben, was, ja, das, da wird sie nie ganz drüber hinwegkommen. Aber sie hat einen Platz gegeben und kann damit auch als Sportlerin wieder, als Mensch im persönlichen Leben auch als Sportlerin wieder weiter. Und ja, der Familienband bei den Schiffels ist natürlich extremst eng, ist es immer gewesen. Und von viele Spitzensportler, die kennen oft die Geschichte, weil die sind da groß geworden, obwohl die Eltern, der Vater war drogenabhängig, die Mutter hat die Familie früh verlassen. Und sie hat beim Schiffen ist es natürlich hundertprozentig gegenseitig. Das war eine sehr enge, sehr zusammenhaltende Familie, durch immer in den Jugendjahren zusammen Skifahren gegangen ist. Also irgendwie ist ihr ganzes Skifahrerleben ist auch aufgebaut mit der Familie. Also das ist wirklich einfach ein Teil weggerückt worden. Und ja, das ist natürlich auch, das kann man auch nicht ersetzen. Nur, wie gesagt, sie hat gelernt, sie hat die Erfahrung gemacht und hat aber auch Hilfe gekriegt, dass sie das irgendwie einen Platz geben kann und damit wieder weiter kann im Leben.
Und die mit privaten Schicksalsschlägen werden natürlich auch Prioritäten anders gesetzt und dann kann man, denke ich, auch mit sportlichen Phasen, die nicht einfach waren, wir denken an Olympia zum Beispiel zurück, lernt es sich viel leichter umzugehen, weil man genau weiß, hey, es gibt im Leben auch noch viel Schlimmeres. Dann gibt es aber natürlich im Privaten, und wir bleiben im Skikontext, auch schöne Aspekte. Diese Zeit jetzt, die sie mit Alex Kilde, Mann, Leute, wie lange ist es denn? 2 Jahre, 3 Jahre? Ich verliere leider bei sowas den Überblick. Kommt hin, oder?
Ich glaube, dass sie es offiziell gemacht haben, ist, glaube ich, vor fast 4 Jahren, Mai 21, glaube ich.
So aber lange schon. Was hat er in ihr nochmal? Sie strahlt immer, sie wirkt sehr ruhig, sie wirkt sehr aufgehoben, sie wirkt sehr gesettelt, auch vor allen Dingen seit es passiert das mit dem Vater, Olympia, wir wissen es, dies und das, und aber seit das mit Kilde irgendwie, sie wirkt so tiefenentspannt. Ist das ein Eindruck, den man nur von außen hat? Wie schaut's denn, soweit du reinschauen kannst, von innen aus?
Nein, also ich glaube, dass du da genau die richtige Worte findest, weil diese Aufgehobenheit und diese innere Ruhe, die hat sie sicher, die findet sie sicher bei ihm, weil ihre Beziehung ist durch entstanden, indem Kilde sich bei, sie haben sich durch länger gekannt und irgendwie, aber es war nie die Rede von einer Beziehung, bis eben nachdem ihr Vater gestorben ist, dass er sich bei ihr gemeldet hat und irgendwie nicht einfach Trost gespendet hat, aber auch einfach eben genau diese Ruhe gebracht hat, diese Gelassenheit, dieses Akzeptieren, dieses wieder nach vorne schauen, dieses positiv aufbauen, das hat er sehr stark reingebracht. Und das ist natürlich, was sie genau in dem Moment auch gebraucht hat. Und ich glaube, dass das irgendwie den Band fürs Leben auch geschmiedet hat, sozusagen. Also das ist absolut ein Einfluss, der eher nachhaltig auf sie hat. Und sicher, sie wirkt ruhiger, gelassener und eben das. Sie hat mal, nachdem ihr Vater gestorben ist, hat sie eine der nächsten Rennen, wo sie dann wieder gefahren ist, Monate später, hat sie gesagt, weil Leute gefragt haben, ja, was erwartest du denn jetzt? Erwartest du, dass du wieder sofort fürs Podest fahren kannst? Sie hat gesagt, ich habe keine Erwartungen mehr. Ich erwarte eigentlich nichts. Ich gehe nicht in ein Rennen mit no expectations. Ich erwarte nicht, dass ich gewinne. Ich hoffe, dass ich mein bestes Skifahren zeigen kann. Und wenn ich das tue, dann bin ich in einer Position, dass ich Rennen gewinnen kann. Wenn ich das nicht tue, bin ich enttäuscht, weil ich dann nicht gebracht habe, was ich kann. Aber nicht, weil ich nicht gewinne oder nicht, weil ich keine Rekorde breche oder nicht, weil ich den 100er immer noch nicht geschafft hätte. Das ist für ihr wirklich nebensächlich. Und genau diese Abgeklärtheit, diese Fokussieren auf das Wichtige und irgendwie diese Gelassenheit, dieses auch mal zurücklehnen, wenn es sein muss, das hat sicher Kilde verstärkt bei ihr reingebracht, in einer Phase, wo sie es am meisten gebraucht hat.
Ich verspreche euch, Lukas ist gleich auch wieder da. Sorry, Lukas, aber diese Fragen beschäftigen mich schon so lange. Ich habe noch eine Frage, die ins Sportliche geht. Jetzt, sie ist 29 Jahre alt. Ich meine, was das Leistungsvermögen angeht, wir sehen eine Federica Brignone, die fast 5 Jahre ungefähr älter ist, die was sie gerade fährt, kommen wir gleich noch zu. Ist ja völlig irre. Also es wäre ja, weil wir gesagt haben, wohin die Reise in Sachen Rekorde noch gehen soll, da wäre ja noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben. Wie ist denn dein Gefühl? Wie lang macht sie denn noch? Was glaubst du, gibt es so Zielmarken? Viele nehmen die Olympischen Spiele 2026, das sind aber oft die Europäer, weil die sagen, wir waren in Sotschi, wir waren in Südkorea, wir waren in China, wir wollen noch einmal Olympia gefühlt zu Hause haben. Ist ja bei ihr auch nicht der Fall. Olympia USA 2034, das wird es, glaube ich, nicht mehr spielen. Was ist denn dein Gefühl? Was setzt sie sich denn noch? Oder wie lange kann, wird, will das noch gehen?
Ja, die Fragen kann ich wirklich nur von mir aus beantworten. Entschuldigung, darüber hat sie sich gegen mich auch noch nicht geäußert. Ich habe es natürlich gefragt, weil sie vor einem Jahr beide verletzt waren, sie und Kilde, und dass sie dann auch darüber gesprochen haben. Ja, ist es vielleicht jetzt die Zeit, dass sie es sein lassen? Da hat sie gesagt, na, da sind wir doch schnell von der Idee wieder runtergekommen. Ich habe eigentlich immer gedacht, Olympia 26, das wäre ein nettes Karriereende. Dann ist sie 30, dann wird sie bald 31, dann ist vielleicht wieder Zeit für ein neues Leben. Aber wenn ich jetzt, das habe ich so vor 1 oder 2 Jahren gedacht, aber wenn ich jetzt ihre Reaktionen höre in den letzten 1, 2 Jahren, glaube ich, sie sagt immer, I'm not done yet. Und man hat das Gefühl, es ist noch so viel im Tank drinnen. Sie hat noch so viel zu tun, und sie hat ein Interview gegeben mit Sports Illustrated, mit der deutschen Version, kurz vor Jahresende, und da hat sie auch gesagt, wenn du eigentlich noch so viel für den Sport zu geben hast, dann kannst du nicht zurücktreten. Und das war für mich auch ein Signal, okay, die denkt jetzt nicht drüber nach, dass sie irgendwie sehr bald aufhören würde.
Mhm. Sind ja gute Nachrichten für uns. So, jetzt eine Frage, wenn du sie nicht beantworten kannst, überhaupt kein Problem. Wie kommt ein italienischer Nudelhersteller auf die Idee? Da gibt's eine ganz, ganz junge amerikanische Skifahrerin, die offenbar sehr talentiert ist, die aus Vail, Colorado geboren ist, und jetzt bin ich ein italienischer Nudelhersteller. Und dann sage ich doch, die ist jung, die kommt aus Vail, Colorado, da muss ich jetzt mein Logo drauf machen, mit dem sie bis heute fährt. Hast du da irgendeine Ahnung, warum Barilla auf ihrem Helm steht und auf der Mütze steht, schon als sie ihren ersten Weltcup gewonnen hat?
Na, das ist eigentlich eine gute Frage. Das Einzige, was ich mich überlegen kann, ist, dass sie wirklich damals schon ein Visionär bei Barilla hatten. Die wussten, hey, den 100er, der wird sie in Italien einfahren.
Okay.
Aber das, ich muss sagen, das ist echt die meist plausible Erklärung, die mir jetzt zu Barilla einfahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber sehr gute Frage, weil, ja, es ist, Barilla ist auch nicht ein Sponsor, den du sagst, der ist jetzt überall im Wintersport so vertreten. Also,
Ich kenne ihn halt vom Tennis. Steffi Graf hat Roger Federer, Lukas, oder? Mhm, war ja da auch mit am Start, aber also Barilla im Wintersport, ich weiß es nicht. Deswegen, hatte mich gewundert in Vorbereitung auf Killington, wo ich dann Fotos angeschaut hat, eben von dem ersten Weltcup-Sieg, und gedacht, hey, warum steht denn da Barilla auf dem Helm? Das passt ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Aber gut, Eric, auch du begleitest sie so lange. Wenn du mal irgendwann in der ruhigen Minute die Gelegenheit hast, frag sie bitte.
Das ist meine nächste erste Frage an Michaela Schiffer.
Ich danke dir, mein Lieber. So, Lukas, jetzt darfst du natürlich auch mal wieder.
Na, alles gut. Aber jetzt ist mir auch wieder gekommen. Ich habe mir Gratulationen angeschaut, die an Schifrin gerichtet waren jetzt in den letzten 24 Stunden. Da war auch Roger Federer dabei. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie die Brücke, weil ich habe mal gefragt, okay, wie kriegst du eigentlich einen Roger Federer dazu, dass er Gratulationen ausspricht? Vielleicht auch über den, kann mal eine gemeinsame Werbung, die sie gedreht haben, gell? Auch für Barilla, kann ich mich nur erinnern. Ja, Federer rät ihr, den Moment zu genießen, weil die Zeit, die vergeht viel zu schnell, hat er gesagt in einem kurzen Statement, fand ich ganz interessant. Iga Świątek, mit der Schifrin ja durchaus eine lose Freundschaft pflegt, hat gesagt, diese 100 Siege, die sind monumental, die 100 Siege, die klingen eigentlich absurd, absurd, wie gut das ist. Und der Marcel Hirsch hat auch sein Video vorgefertigt schon gehabt. Und der hat irgendwie auch gesagt, er hat versucht mitzufühlen. Er hat gesagt, ich weiß, wie sich das anfühlt, diese ganzen Trainings, diese Tage in Hotelzimmern ganz weit weg von Freunden und Familie, was ja bei Schiffen nochmal schwerer wiegt, finde ich, wenn man auf einem anderen Kontinent eigentlich das Leben verbringt. Also er weiß, was es da für Opfer braucht und deswegen auch diese Anerkennung von Marcel Hirsch auch an diese Leistung, fand ich ganz nett. Und wenn wir über diese 100 Siege reden, müssen wir vielleicht auch ganz kurz erwähnen, diese Aktion, die sie da auch hatte mit dem 100er in Verbindung gebracht hat, für einen guten Zweck. Mit der Share Winter Foundation will sie 100.000 US-Dollar aufstellen. Sie selber spendet 10.000 Dollar und bittet quasi Sponsoren und ja, alle möglichen Leute auch, dass die vielleicht auch was da in den Topf hauen, damit Kinder und Jugendliche mit dem Wintersport in Berührung kommen. Also das mit dieser Summe von 100.000 Dollar würde bedeuten, dass 800 Tage auf Schnee, ja, dadurch finanziert werden für Kinder und Jugendliche, die sonst irgendwie nicht mit dem Skisport in Kontakt gekommen wären. Das finde ich ganz nett auch noch. Und die Frage kam ja auch schon, wie geht es jetzt weiter? Also einerseits muss man sagen, Schifrin wird die Saison ohne Kristallkugel beenden. Federica Brignone setzt sich im Gesamtweltcup ab mit diesem Doppelschlag jetzt in Sestriere. Die ist krank, geht da krank, erkältet an den Start und gewinnt trotzdem. Also die ist wirklich auf Wolke 7 Grad, was den Riesenslalom betrifft. Im Slalom gibt es eine theoretische Chance nur mehr für Michaela Schifrin, dass sie da die Kugel holt. Zwei Rennen noch ausständig, der Rückstand doch 150 oder mehr als 150 Punkte, aber gibt es zumindest eine theoretische Chance. Aber wie geht es weiter, habe ich jetzt auch noch mir gedacht. Petra Vlhová hat ein Video gepostet, wo sie sich das Video anschaut, wo Michaela Schifrin quasi in Sestriere, es gab ja dann noch diesen Moment, wo dieses Highlight-Video eingespielt wurde im Zielbereich und Schifrin hat sich das quasi dort anschauen müssen und wurde dabei gefilmt und ist in Tränen ausgebrochen und die Vlhová sitzt im Auto, schaut sich das an und kriegt selber Tränen in die Augen. Also das fand ich irgendwie sehr herzig. Und ich würde mir einfach quasi wünschen, dass es diese Rivalität, die eh von sehr großem Respekt und fast schon auch einer Freundschaft geprägt ist, dass man die vielleicht im nächsten Winter wieder sehen und dass sich die wieder vielleicht ein bisschen entwickelt und hochschaukelt, wobei man da ja noch unsicher sein muss, was den Gesundheitszustand von Petra Vlhová auch betrifft. Aber Tobias, jetzt vielleicht eine Frage auch an dich, ganz kurz, wenn du dich jetzt festnageln müsstest, wie kann sich Michaela Schifrin motivieren? Macht sie weiter? Wie macht sie weiter? Was ist, glaubst du, jetzt noch eine These, wenn du jetzt ganz spontan das sagen müsstest?
Boah, ja, selten, dass du mich sprachlos siehst. Wie kann sie sich
Ja, stimmt.
motivieren? Glaube, dieses Team spielt schon eine Rolle, dass sie sieht, welchen Impact sie da auch hat und was da passiert und dass sowas nochmal einen Push gibt, wenn man merkt, hey, ich habe hier coole Leute, mit denen ich den Sport ausübe, den ich liebe, den ich am besten kann. Und wir haben eine coole Zeit zusammen. Man sieht diese lockere Art, Lauren Masuga mit ihrem Hut und so weiter. Die haben ja da eine wirkliche Gaudi. Und solange, wie sie Spaß hat, das ist, glaube ich, der Faktor. Und natürlich irgendwann private Bedürfnisse, wenn es Richtung Familie gehen soll. Aber solange, wie sie Spaß hat, solange fährt sie. Und sie wird es so machen, wie sie es gefühlt irgendwie tut. Ja, einfach sehr instinktiv zu sein und zu sagen, ich habe Lust und ich mache das und dann schauen wir mal. Ich spiele den Ball weiter. Wenn sie recht früh aufhört, Eric, wäre sie jemand für ein Comeback?
Nein.
Ja.
Nein,
Das war die Niki Lauda-Antwort. Nein.
Nein, das schätze ich sie nicht ein. Ich denke, wenn sie sagt, okay, jetzt habe ich den Punkt erreicht, dass ich, ja, weiß ich, dass mir eben keinen Spaß mehr macht. Ich glaube, dass das irgendwie der entscheidende Faktor sein wird, dass sie will nicht einfach mitfahren. Das hat sie nie gemacht. Wenn sie für ein Rennen glaubt, dass sie nicht fit ist, wird sie nicht an den Start gehen. Fit ist, um potenziell fürs Podium mitzufahren. Das wird die Zukunft auch so sein. Also, sie wird nicht 5 Jahre weggehen und dann nochmal wieder zurückkommen. Das glaube ich nicht. Höchst unwahrscheinlich. Steht mich sehr überraschend, sagen wir so.
Vielleicht stelle ich mir das romantischer vor, als es ist, aber vielleicht spielt das schon noch eine Rolle, das killt er jetzt. Jetzt ist er operiert, jetzt sagt er, okay, jetzt, das war die letzte OP und jetzt geht es nochmal wirklich zurück und ich komme zurück, dass sie sich dann auch denken, naja, jetzt macht es ja auch keinen Sinn, dass ich aufhöre und dann stehe ich irgendwie vielleicht hin und wieder im Zielbereich und schaue dem zu beim Skifahren, na, dann fahre ich lieber gleich selber. Ja, vielleicht ist das ein zu romantischer Gedanke, aber vielleicht denke ich mir,
Naja,
das gemeinsame Training auch wieder, ja, dass das eine Rolle
wahrscheinlich
spielt.
können die mal mit Benny und Marlies reden, wie die das damals
Stimmt.
gemacht haben. Das war
Ja.
eigentlich eine ähnliche Diskussion. Ich glaube, dass die Marlies damals ein Jahr vor Benny aufgehört hat, nicht?
Okay.
Also vielleicht können Sie
Ja.
da mal fragen, wie das so war und ob Sie das sollten oder nicht.
Ja. Lukas, jetzt ich schiebe jetzt den Ball rüber, auch mit dem
Ja.
Blick auf die Uhr. Ich habe sehr gute Nachrichten für den österreichischen Skisport.
Ja.
Beim ersten Weltcupsieg von Michaela Schifrin im Dezember 2012 war der beste österreichische Platz ein neunter Rang von Michaela Kirchgasser.
Hey.
Ihres Zeichens 10 Jahre älter als Michaela Schifrin. Gute Nachrichten auch für den Deutschen Skiverband. Lena Dürr war 17.
Wahnsinn,
So,
ja.
und ich schlage jetzt die Brücke nach Sestriere, weil beste österreichische Platzierung, vierter Platz, Katharina Linsberger. Das heißt, wir haben uns hier um satte 5 Plätze gesteigert und Lena Dürr hat sogar 10 Plätze gut gemacht. Sie
Hey,
ist nämlich
ja.
Siebte geworden. Emma Eicher sogar beste Deutsche als Sechste. 2012 war Maria Höfl-Riesch als Elfte die beste Deutsche. Kann ich so den Ball rüberspielen Richtung Sestriere oder haben wir irgendwas Michaela Schifrin noch vergessen?
Ich glaube, wir haben schon sehr ausführlich über sie gesprochen. Ganz kurz noch Anmerkungen zu Sestriere. Eben dieser Doppelschlag von Federica Brignone bringt sie in eine gute Position, in eine ausgezeichnete Position für den Gesamtweltcup. Sie hat 190 Punkte Vorsprung. Ganz kurze Frage an dich, Erik. Habe ich irgendwas übersehen oder werden wir Brignone als Gesamtweltcup-Siegerin sehen? Sie führt vor Gut Berami 190 Punkte. Oder muss man bis auf Platz 6 runterschauen auf die Sofia Gottscher, die 370 Punkte Rückstand hat, dass die noch gefährlich wird. Immerhin gibt es noch 4 Abfahrten in dieser Saison.
Ja, aber mittlerweile ist die Brignone in der Abfahrt genauso gefährlich wie die Kutsche. Also
Richtig.
in dem Sinne, ja, die sind ein Wahnsinnslaufer, die Federica Brignone. Und wenn sich da jetzt nichts Gröberes tut in den nächsten Wochen, dann sehe ich echt niemanden, die eher diese große Kugel, die zweite für sie, noch streitig machen könnte. Also bin ich voll bei dir. Das sieht aus, als wäre es gelaufen, aber gut, es bleibt Skisport und man weiß ja nie,
Ja.
was nächstes Wochenende passiert.
Gut,
Super,
Berami am
viel,
Ab, ja.
viel spannender finde ich ja dieses Riesenslalom-Battle, das wir jetzt gerade sehen. Weil, was Brignone da macht, also ich hatte es ja schon in Richtung WM gesagt, Wahnsinn, dann ist die ganze Woche krank und weiß, oh, es ist das Heimrennen, die Leute kommen wegen mir. Und die ist ja gefühlt auf dem Krankenbett da runtergefahren. Das ist das schnellste Krankenbett der Welt. Also unglaublich und Alice Robinson kann dann da wirklich echt ein bisschen leid tun, weil die tut und macht und fährt richtig, richtig, richtig gut. Aber in Brignone in dieser Verfassung auch die Abstände, wow, unglaublich.
Ja,
Aber das wird
reicht
noch ein
nicht.
Battle, weil Robinson führt 40 Punkte vor Brignone in dieser
Richtig,
Riesenslalom-Wertung.
genau, ja, die Aufholjagd hat voll begonnen, ja, das wird sich noch fortsetzen. Zwei Rennen gibt es auch im Riesenslalom, noch in dieser Saison. Eine Anmerkung noch, Camille Rast ist gestürzt, ganz komisch, kurz vorm Ziel im ersten Durchgang im Slalom hat sie eine Prellung am Knie zugezogen, dürfte okay sein, aber da war kurz auch, ja, ein bisschen Alarm, wie es ihr so geht. Die Führung im Slalom-Weltcup ist sie los, da führt jetzt Trinka Jutic, aber ja, sie dürfte fit sein für die auch ausstehenden zwei Slaloms noch in dieser Saison. Über den ÖSV hast du ohnehin schon gesprochen. Julia Scheib noch Platz 5, Laufbestzeit wäre am Samstag im ersten Durchgang möglich gewesen, aber sie hatten ja einen großen Fehler gehabt an einer Stelle und das zieht sich so durch ihre Saison. Das passiert ihr noch zu regelmäßig, diese großen Fehler. Zählt derzeit gerade nicht zu den Top 7. Da sollte sie eigentlich aus meiner Sicht unbedingt rein und dann, das muss auch irgendwie das Ziel sein für, ja, zumindest für die nächste Saison dann, ja. Willst du noch, Tobias, einen Satz und wirklich nur einen Satz zu Emma Eicher noch sagen oder wechseln wir ganz kurz nach Grandmontana?
Sie kann im Slalom so unglaublich viel. Es muss aber alles zusammenpassen. Dennoch wieder ein sehr gutes Resultat und perspektivisch das Projekt Gesamtweltcup mit ganz kleinen Schritten nähern wir uns.
Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir gut. Gromontana, wir müssen wirklich auf die Zeit schauen, jetzt schon. Gromontana, ein Desaster für den Schweizer Skiverband. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen, weil nur 5 von 6 Podestplätzen gingen an die Schweiz. Also da war am Sonntag der Dominik Paris, der große Spielverderber. Nein, nein, ein Dreifachsieg am Samstag, ein Doppelsieg am Sonntag. Es geht weiter, diese Dominanz. Marco Odermatt hat voller Stolz gesagt, es ist der erste Stöckli-Doppelsieg gewesen am Sonntag im Super-G, Odermatt vor Alexis Monet. Auch da sehen wir, also da sehen wir es ganz deutlich, dass Marco Odermatt an diesem Wochenende einen ganz klaren Schritt gemacht hat in Richtung Gesamtweltcup. Er führt jetzt 500 Punkte vor Henrik Christoffersen. Tobias, schmeißt die Hände in die Luft. Ja.
Ich habe so es akzeptiert. Ich hab's akzeptiert.
Ja, es wird nicht zu vermeiden sein, fürchte ich. Ja. Beide Male hat die Nummer 15 gewonnen, Franjo van Almen am Samstag die Abfahrt. Jetzt gewinnt er auch im Weltcup einmal ein Rennen und nicht nur bei der WM. Sehr, sehr gut. Und der Odermatt am Sonntag den Super-G. Ganz interessant fand ich ein Interview in der Neuen Zürcher Zeitung von Odermatt. Da hat er gesagt, es ist ihm einfach lieber, ein angenehmes Umfeld zu haben, anstatt irgendein verbissenes Gegeneinander. Also geht ja auch um das Teamgefüge bei der Schweiz, das man immer so hervorgehoben wird. Und ich habe da herausgelesen, dass durchaus Odermatt auch ein Wörtchen mitreden darf, dass er quasi auch bestimmt, dass es eben so ist, wie es ist und nicht anders. Also dass er auch wirklich für diese gute Stimmung im Team sorgt. Er könnte sich ja auch abspalten, wie das ein Hirscher macht. Er könnte ja auch durchaus mehr an die Konkurrenz denken, wie das ein Meier früher gemacht hat, aber das tut er eben nicht.
Ja, und da schließt sich ja wunderbar der Bogen zu unserer Sendung. Und Eric, du hattest es vorhin auch schon angedeutet, was gerade bei den Schweizer Speedherren passiert und auch im Riesenslalom, also wo Odermatt mitfährt. Das sind ja im Endeffekt so ein bisschen die Vibes, die hochkommen, wenn man an diese Schifrin-Konstellation denkt. Oder geht es nur mir so?
Na, absolut. Das ist eigentlich ein schöner Parallel. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die eigentlich über den Skisport hinausgeht, die wir da lernen können. Weil es geht um ein Team, das miteinander und zueinander hält und einander stimuliert, statt dass man sich selbst in den Vordergrund stellt, das ergibt den besten Erfolg und da kann Talent wirklich aufblühen und wirklich reifen und auch zu Erfolgen führen. Also in dem Sinne, ja, sind beide für mich wichtige Lektionen, die man lernen kann, glaube ich.
Hoppala. Zu den Schweizern möchte ich sagen, Arnaud Boisset bricht die Saison ab, er braucht einfach Zeit, hat gemerkt, er ist gestürzt jetzt auch in Gromontana wieder. Und hat einfach gemerkt, er braucht Zeit, fühlt sich nicht imstande dazu, weiterhin Rennen zu bestreiten, also bricht die Saison vorzeitig ab. Halte ich für eine sehr vernünftige, einen sehr vernünftigen Move und sehr reif von ihm. Bin ja Fan, seitdem ich mit ihm kurz reden habe können über seinen Helm. Schaut euch die Helme von Arnaud Boisset an, die sind absolute Weltklasse. Und ja, es gab Diskussionen. Zu viel zu einfache Strecke. Das ist, ich weiß nicht, ob das was Gescheites wird da bei der WM in 2 Jahren. Finde ich lustig. Und ich finde, es hat schon einen Grund, warum der Mythos besteht bei den Klassikern. Warum Beaver Creek, Kitzbühel, Wengen, Bormio, warum das berüchtigte Strecken sind, die gibt es eben nicht so oft auf der Welt. Und das sieht man jetzt auch wieder in Gromontana, finde ich. Sie werden sich sicher was überlegen, dass das nur spektakulärer wird zu WM. Auch bei Saalbach hat es diese Diskussion durchaus gegeben, viel zu einfache Strecke, da passiert zu wenig, waren dann natürlich ganz coole Rennen. Ja, natürlich ganz anderes, als was wir eben zum Beispiel von Wengen oder Kitzbühel kennen, aber so ist das nun einmal. Was ich aber komisch finde, ist. Zwei Inzidenz gab es, die fast gefährlich geendet werden. Joachim Buchner ist fast abgeschossen worden, beziehungsweise er hätte fast Streckenposten beim Zielsprung abgeschossen. Super-G, da waren circa 10 Leute sehr nahe der Rennlinie. Einer ist sogar wirklich quer über die Rennlinie noch gefahren, wo er da über den Sprung gefahren ist. Der hat sich richtig erschrocken, der Joachim Buchner, aber es ist gut ausgegangen. Aber da war irgendwie ein Kommunikationsproblem. Und dann, Tobias, da hat es die Weinflasche gegeben beim Romet Baumann bei seiner Abfahrt. Der hätte fast eine Weinflasche mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Video. Ich habe gesehen, heute geht es nochmal viral. Aber das war knapp voran, aber daran hat es, glaube ich, nicht gelegen. Ich glaube, es hat ihn bei der Fahrt nicht gestört, aber da hat nicht viel gefehlt, dass die Weinflasche den
Na,
Ronald Baumann abbräumt.
er ist der Bierbecher bei was? Victor Mifarchandet?
Stimmt, genau.
Ja, jetzt die Weinflasche bei Romet Baumann.
Wahnsinn.
Also
Ja.
der Alkohol erhält bedenklich Einzug in den Skiweltcup.
Ja.
Müssen wir schauen, dass das nicht überhand nimmt. Krass komisch fand ich dies, was es waren Frederik Möller, das weiß ich. Joachim Puchner übrigens für unsere deutschen und Schweizer Zuhörer, ist der Kamerafahrer im ORF. Nicht, dass ihr denkt, es gab jetzt ein Comeback, das ihr verpasst habt. Keine Sorge. Es war Ottmar Striedinger, oder? Lukas, der
Was hat er gemacht, der Otzi?
das letzte Tor verpasst hat oder
Ja,
das
richtig.
vorletzte, und
Ja.
Frederik Möller war es dann auch. Meines Wissens nach. Das fand ich schon kurios. Also, so viel über die Strecke geredet wurde, aber dass das zweimal passiert und Möller wäre, glaube ich, sogar in die Top 3 gefahren. Also, der war richtig schnell,
Ja.
der war richtig gut unterwegs. Das sieht man nicht oft, gerade im Speed-Bereich. Also, das fand ich schon, ja, bemerkenswert. Genau.
Sestriere hat ganz klar das Rennen gewonnen, was die Aufsteller neben der Piste betrifft.
Brutal, brutal. Das ist
Da war alles
die
dabei.
Benchmark. Das ist die Benchmark.
Ja, Parmesanrad war zu sehen.
Oben,
Es
ja.
war der Sicherheitsschuh zu sehen.
Im Mittelteil.
Oder unten war natürlich Liquid Moly.
Ah,
Ja, herrlich.
und ich
Da
bin auch
ist
dafür,
er.
und ich bin auch dafür, dass wir auch so die Namen jetzt in Strecken mal so ein bisschen anpassen. Ja. Also es gibt den Parmesansprung, ja.
Ja.
Die Wirt-Modi-Schuhkante, ja, die Liqui-Modi-Haarnadel, wäre doch viel
Ja,
einfacher.
stimmt.
Auch für die Leute genau zuzuordnen, wo ist denn was auf der Strecke?
Da
Ja.
ist Marketingpotenzial vorhanden, auf
Aber du sagst es, das ist auch
jeden
mein Felix der Woche, also Sestriere, die haben das Game durchgespielt. Noch nicht
Die,
ganz, aber sie sind sehr nah dran. Ganz großen Respekt.
Früher hat das Gösser-Kurve geheißen und A1-Kurve in Spielberg bei der Rennstrecke. Ja, die haben Sponsorennamen gehabt. Also das sollte man, kann man da auch machen. Liebe Leute, eine Sache will ich von euch noch wissen, und zwar der Felix der Woche. Habt ihr einen Vorschlag? Ich bin sehr zufrieden mit meinem. Tobias, hast du einen?
Ja, ich hätte sogar noch jemanden.
Ja.
Britt Richardson aus
Okay.
Kanada. Weil auch die Kanadier immer ein bisschen so unterm Radar laufen, gerade bei den Damen. Wenn ich eine Laurence Saint-Germain mal denke, ach, ich werde jetzt mal schnell Weltmeisterin und
Richtig.
verschwind dann gefühlt wieder in der Versenkung. Und die hat mir echt gut gefallen im
Voll.
Riesenslalom. Also auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht die allergroßartigsten waren, aber die hat das Feld schon echt nochmal aufgemischt, gell? Und lag da oben mit einer Seelenruhe. Es war am Samstag, da ist sie mit der Startnummer 21, ist sie da noch die drittbeste Zeit im ersten Durchgang gefahren und ist auch echt noch eine junge Athletin, Jahrgang 2003. Und dass dann immer wieder sowas kommt, wir wissen alle, Finanzierung in Kanada, es ist nicht leicht, es ist schwierig. Thema, ich verbringe im Endeffekt meinen halben Winter oder dreiviertel Winter in Europa. Ja, da finde ich es echt immer bemerkenswert und ist ein Name, der mir durchaus positiv aufgefallen ist und der passt ja zum Felix der Woche, die so ein bisschen unterm Radar laufen.
Ja,
Deswegen Miss
gefällt mir sehr
Richardson.
gut. Ja. Erik, wie schaut es bei dir aus?
Ich habe einen Felix für eine amerikanische Skiläuferin.
Sehr gut.
Sie ist so kurz erwähnt worden, Paula Molsang.
Mhm.
Und wieso Paula? Die hat, wir haben gerade die WM erlebt, das ist ja dreimal Vierte geworden. Die WM war ja in Saalbach. Und warum sage ich jetzt Saalbach? Weil die S ist wichtig. Warum? Ich habe mal kurz ihre Statistiken aufgerufen für diese Sendung, und da habe ich herausgefunden, was sie gestern geleistet hat. Das war ihr dritter Podest in einem Weltcup-Slalom. Der erste Podest war Dezember 22 in Semmering. Der zweite Podest war vor genau einem Jahr, Februar 24 in Soldö. Und der dritte Podestplatz war gestern in Sestriere. Und
Herrlich.
ich will das auch deswegen erwähnen, weil natürlich ihr dritter Platz jetzt ein bisschen unter dem Radar geblieben ist, natürlich, weil da jemand gewonnen hat, dessen Namen man auch mit S schreibt übrigens.
Sehr gut.
Eric, da habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Wo ist das Weltcup-Finale?
Sölden-Valley.
Voilà. Herrlich. Und in Sölden schaue ich auch genau auf die Paula Molzon. Sehr gut, gefällt mir gut. Mein Felix der Woche geht an eine Fluglinie Air Belay, ja, die Mathieu Airways. Ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt habt, aber KLM, ja, die Fluglinie, das M steht für Mathieu. Das ist jetzt seit diesem Wochenende fix. Mathieu Belay mit einem unfassbaren Sprung, den er überhaupt nicht gedrückt hat. Irrsinnig hoher Luftstand. Es gibt Fotos, es gibt Videos, die auch viral gegangen sind von diesem Sprung. Herrlich. Er ist für mich, ihr müsst das jetzt leider noch aushalten. Fünf habe ich noch. Es ist Belay Wings. Man kann fliegen mit Easy Met. Belero Flot. Aber die sind sanktioniert deswegen, die braucht man eigentlich nicht dazu zählen. Bel Air France habe ich noch. Und für mich ist ja Mathieu Belay seit diesem Wochenende der Prince of Bel Air. Ja, also der Felix der Woche geht an diesen herrlichen Sprung. Ja.
Wir haben über die beste wahrscheinlich aller Zeiten gesprochen. Es war vielleicht nicht der beste Gag aller Zeiten, den wir zum Schluss gehört haben.
Ich habe gestern am Abend so viel Spaß gehabt.
Ja, das glaube ich dir sofort. Ja, ja.
Oh, super, ja. Es war herrlich. Na, herrlich, herrlich. Erik, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein bisschen ein Michaela Schifrin-Special und freut mich voll, dass wir das so spontan hinbekommen haben. Danke vielmals für deine Zeit.
Ja, ich sage Dank. Hat Spaß gemacht.
Herrlich. Danke dir, Tobias, natürlich auch. Nächste Woche melden wir uns. Es gibt wieder 5 Weltcup-Rennen am Wochenende. Die schauen wir uns alle an, natürlich. Und dann reden wir wieder drüber. Wir freuen uns schon sehr. Es geht schön langsam auf die Zielgerade, aber wir ziehen jetzt durch. Habt eine schöne Woche. Alles Gute. Bis bald. Servus.